NDR Info. Echo des Tages.
Eingesperrt auf 14 Quadratmeter, im Dunkeln, ohne Sauerstoff zum Atmen. 71 Flüchtlinge starben vor knapp 2 Jahren in einem Kühllaster. Der Prozess gegen die Schlepper hat heute in Ungarn begonnen. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Täter erschossen. Brüssel entgeht nur knapp einem Terroranschlag. Kampf gegen Steuerflucht. Die EU-Kommission will Steuerberater in die Pflicht nehmen. Ministerrücktritte. Frankreichs Präsident Macron muss die Regierung umbilden. Europäischer Staatsakt für Kohl. Merkel, Bill Clinton und die EU-Spitzen werden sprechen. Und neue Studie. Elektrogeräte verbrauchen oft mehr Strom als angegeben. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Ungarn. 71 Menschen, Männer, Frauen und Kinder, erstickt in einem Kühllaster. Menschen aus dem Irak, dem Iran und Afghanistan, die in Mitteleuropa Schutz suchten. Schlepper hatten sie von Ungarn nach Österreich gefahren, eingepfercht in den Kühllaster, ohne Sauerstoff. Und obwohl sie verzweifelt klopften und schrien, öffneten die Schlepper nicht die Tür, sondern ließen den Kühllaster einfach in einer Pannenbucht auf der Autobahn stehen. Das war im August vor 2 Jahren. Ab heute müssen sich die mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten, in der ungarischen Stadt Kecskemét. Über den Prozessbeginn berichtet Andrea Beer.
Nach dem leicht verspäteten Auftakt am Morgen gab Richter Janos Jadi am Nachmittag dann Gábor Schmidt das Wort. Der Staatsanwalt las 5 Stunden lang im Gerichtssaal die Anklageschrift vor und setzte die Vorwürfe gegenüber den 11 Angeklagten zu einem regelrechten Horrorstreifen zusammen. Zwischen Februar und Ende August 2015 hätten die Schleuser unter Anweisung des afghanischen Hauptangeklagten rund 1200 Menschen von Serbien aus über Ungarn nach Österreich und Deutschland geschleust. Laut Staatsanwalt waren viele Flüchtlinge durch die Angeklagten in Lebensgefahr. Sie wurden in enge, dunkle, schlecht belüftete Sprinter gedrängt, die zudem rostig und unsicher waren. Darunter waren Schwangere, Kinder und immer wieder viele Menschen, die während einer Fahrt in Panik gerieten oder das Bewusstsein verloren. Bei Punkt 25 der 26 Anklagepunkte ging es um den Tod der 71 Menschen, die im August 2015 auf der Fahrt durch Ungarn in einem Kühllaster erstickt waren. Der mutmaßliche Chef des Schleuserings wird deswegen wegen mehrfachen grausamen Mordes angeklagt, genau wie 2 weitere Bulgaren sowie der Fahrer des Kühllasters. Dieser 40-jährige Syrer hat in dem Laster unter anderem seinen Bruder verloren. Eigentlich war er zusammen mit ihm unterwegs gewesen, erzählt er, aber durch einen Zufall sei er getrennt worden. Er habe sich dann weiter nach Österreich durchgeschlagen und dort vom Tod des Bruders erfahren. Zum Prozessauftakt heute bedauerte er, könne er nicht kommen. Auch der 30-jährige Hauptangeklagte aus Jalalabad in Afghanistan kam selbst als Flüchtling nach Ungarn. Er habe im Sommer 2015 dann seine Chance gesehen, Geld zu verdienen, so der Staatsanwalt heute, und den Schleusering aufgebaut. Die meisten der 10 Angeklagten hörten dem Ankläger scheinbar reglos zu, mit Hilfe von Dolmetschern. Einer las in der Anklageschrift mit. Der 30-jährige Hauptangeklagte Lahu S. brauchte keinen Dolmetscher, da er fließend Ungarisch spricht. Trotzdem hatte der Prozesstag mit einem Streit zwischen dem angeklagten Afghanen und seiner Dolmetscherin begonnen. Er könne ihrem Dialekt nicht folgen, so der Mann. Er wirkte bewusst provozierend und gab sich selbstbewusst. Die Dolmetscherin ist eine gebürtige Afghanin und soll nun morgen abgelöst werden. Nach der Verhandlung stand sie vor Gericht in einem Grüppchen mit den anderen, durfte sich aber nicht äußern, genau wie ihre Kollegen. Leider, wie sie offensichtlich fanden. Die Angeklagten waren am Morgen unter großen Sicherheitsvorkehrungen gebracht worden. Am späten Nachmittag wurden sie zurück in die Untersuchungshaft gebracht. Sie stiegen in einen weißen Sprinter ein, mit Sitzen und Fenstern und gut belüftet. Morgen soll der Afghane Lahu S. und ein weiterer mutmaßlicher Haupttäter aus Bulgarien vor Gericht aussagen.
Soweit der Bericht von Andrea Beer. Die Toten im Kühllaster machten deutlich, mit welch unfassbarer Grausamkeit Schlepper ihre Geschäfte machen. Aber es stellt sich auch die Frage nach einer Mitverantwortung der ungarischen Behörden. Sie hatten Telefongespräche der Schlepper mitgeschnitten, waren aber nicht eingeschritten. Stefan Oschwart kommentiert.
Da sitzen sie nun auf der Anklagebank, die Männer, die den Tod von 71 Flüchtlingen zu verantworten haben. Männer, Frauen, Kinder, eingepfercht auf 14 Quadratmetern im Dunkeln, ohne Luft. Recherchen von ARD und Süddeutscher Zeitung werfen die Frage auf, hätte die ungarische Polizei, die die Bande abhörte, am Unglückstag selbst noch eingreifen können? Nicht in diesem Fall. Das Zeitfenster war wohl zu klein. Höchstens vor der Todesfahrt hätte sie eingreifen können, denn die Bande wurde schon länger überwacht. Diese 71 Menschen hätten nicht unbedingt sterben müssen. Der Fall sorgte damals für ein riesiges Medienecho und das Interesse der Berichterstatter ist auch jetzt groß. Vor dem Gericht im südostungarischen Kecskemét und vor der Öffentlichkeit wird ein Geschäftsmodell ausgeleuchtet, das zynisch mit dem Leben von Menschen spielt. Die Bande, die jetzt vor Gericht steht, hat Millionen damit verdient. Und Banden wie diese verdienen auch heute, morgen, übermorgen Geld mit dem gefährlichen Transport von Menschen über Grenzen. Viel Geld. Daran hat das Entsetzen über die 71 Toten im Kühllaster nichts geändert. Die Routen ändern sich, die Risiken nicht. Seit Jahresbeginn sind fast 2000 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Machen wir uns nichts vor, die Balkanroute ist nicht dicht, wie Populisten uns glauben machen wollen, die Schlepper sind flexibel. Mehr und dichtere Grenzen bedeuten lediglich, das Risiko steigt und die Schlepperdienste werden teurer. So paradox es klingt, je mehr Abschottung, desto lukrativer das Schleppergeschäft. 59.000 Seiten umfassen die Ermittlungsakten. Die Anklageschrift stützt sich auch auf Abhörprotokolle der Polizei. Und die offenbaren ein zynisches Geschäftsmodell, das den Tod der Menschen bewusst in Kauf nimmt. Mit Entsetzen und Abscheu blicken wir in menschliche Abgründe. Wenn sie sterben, lade die Toten in einem Wald in Deutschland ab. Das war der Befehl des Bandenchefs an den Fahrer. Die Hauptangeklagten werden wohl zu hohen Haftstrafen verurteilt werden. Die 71 Menschen aus dem Kühllaster macht das nicht mehr lebendig. Und die traurige Wahrheit ist, das Urteil von Kecskemét, so hart es auch ausfallen wird, wird andere nicht vor einem ähnlichen Schicksal schützen. Weiter werden Flüchtlinge in Lkw und wackelige Boote steigen. Und das preisen Politiker wie Österreichs Außenminister Kurz mit ein. Ohne hässliche Bilder wird es nicht gehen, sagt er. Hässliche Bilder, die abschrecken sollen. Eine zynische Doppelmoral.
Stefan Oschwart kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Der Täter rief Allahu Akbar, Gott ist groß, dann griff er Soldaten an. Im Zentralbahnhof in Brüssel ist gestern Abend offenbar ein Terroranschlag vereitelt worden. Soldaten erschossen den Mann, der kurz zuvor eine kleinere Explosion ausgelöst hatte. Der 37-Jährige stammt aus der Gemeinde Molenbeek, die auch als Islamistenhochburg bekannt ist. Über die Ermittlungen berichtet aus Brüssel Kai Küstner.
Es ist vor allem eine Frage, die nicht nur Belgiens Sicherheitskräfte, sondern auch die Menschen in Brüssel seit gestern Abend umtreibt. Wer genau ist der Attentäter? Wer ist dieser Mann, der am Dienstagabend im Brüsseler Zentralbahnhof mit einer Nagelbombe mutmaßlich Menschen in den Tod zu reißen versuchte? Zumindest in Ansätzen gab Staatsanwalt Erik van der Sieb darüber nun Auskunft. Die Person wurde als O.Z. identifiziert. Wir geben nie den ganzen Namen preis. Er wurde am 12. Januar 1981 geboren und ist Marokkaner. Er war den Behörden nicht wegen Terrors bekannt. Klar ist ebenfalls, dass der 36-Jährige aus dem Brüsseler Problemstadtteil Molenbeek stammt. Also jenem Bezirk, in dem auch einige Mitglieder der Terrorzelle gelebt hatten, die für die Anschläge von Paris und Brüssel mutmaßlich verantwortlich sind. Der in Haft sitzende Salah Abdeslam hatte hier nach den Paris-Attentaten vom November 2015 Unterschlupf gefunden. Vergangene Nacht nun durchsuchten Spezialkräfte das Haus des mutmaßlichen Angreifers vom Zentralbahnhof, wie der Staatsanwalt bestätigte.
During the night, this home in Molenbeek Saint-Jean was searched by special police forces.
Derzeit finden sich keine Hinweise darauf, dass es Komplizen oder Hintermänner gab. Klar ist aber mittlerweile, dass die Stadt Brüssel gestern Abend offenbar nur knapp einem schweren Anschlag entgangen ist. Um 20.39 Uhr, so schildern die Behörden den Hergang der Tat, habe der Mann den Zentralbahnhof betreten. Um 20.44 Uhr habe er sich in die Mitte einer Gruppe von Passagieren begeben. Er griff seinen Koffer, schrie und sorgte für eine Teilexplosion. Zum Glück wurde niemand verletzt. Während der Koffer brannte, lief der Mann nach unten auf den Bahnsteig. Währenddessen explodierte der Koffer ein zweites Mal, diesmal heftiger, so die Schilderung des Staatsanwalts.
Meanwhile, the bag exploded a second time more violently.
Der Koffer enthielt Nägel und kleine Gasflaschen.
Nails and small gas bottles.
Anschließend sei der Mann in die Bahnhofshalle zurückgekehrt, sei auf einen oder mehrere patrouillierende Soldaten zugestürmt, habe Allahu Akbar geschrien und sei daraufhin erschossen worden. Einen Sprengstoffgürtel, wie zunächst berichtet, habe der Mann nicht getragen. Doch nach diesen Schilderungen ist für die belgischen Behörden klar, dass der Attentäter es durchaus darauf abgesehen haben dürfte, Unschuldige in den Tod zu reißen. reißen oder schwer zu verletzen. Gelungen ist ihm das nicht. Trotzdem hat der versuchte Terrorakt natürlich Erinnerungen wachgerufen an die Anschläge vom 22. März 2016 am Brüsseler Flughafen und an der Metrostation Malbeek im EU-Viertel. Die Botschaft, die ich noch einmal wiederholen möchte, lautet: Wir lassen uns von Terroristen nicht einschüchtern. Wir werden unser Leben so normal wie möglich weiterführen, sagte Belgiens Premierminister Charles Michel am Vormittag. Tatsächlich läuft der Zug- und Metroverkehr am Zentralbahnhof in Brüssel wieder wie an jedem anderen Arbeitstag auch. Auf vermehrte Kontrollen müssen sich die Menschen einstellen.
Soweit Kai Küstner aus Brüssel und wir kommen jetzt zum Thema Steuerflucht. Wenn Unternehmen oder Privatleute mit komplizierten Konstruktionen Steuern vermeiden, wie es beschönigend heißt, wenn sie zum Beispiel Briefkastenfirmen in Panama nutzen, um Steuern in ihren Heimatländern zu umgehen, dann brauchen sie dafür die Hilfe von Fachleuten, von Steuerberatern, von Wirtschaftsprüfern und Anwälten. Gegen diese Helfer bei der Steuervermeidung will die EU-Kommission jetzt vorgehen. Potenziell aggressive Steuerplanung, so heißt es, soll gemeldet werden. Aus Brüssel, Sebastian Schöbel.
Falls den Journalisten, die die Panama Papers enthüllt und ausgewertet haben, jemals ein Denkmal gesetzt werden sollte, EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici wird sicherlich gerne die Festansprache halten. Denn immer wenn der Franzose zuletzt einen neuen Vorschlag zur Bekämpfung von Steuerbetrug vorgestellt hat, bezog er sich auf
die Panama Papers
als treibende Kraft hinter fast allem, was die EU in Sachen Steuergerechtigkeit angepackt hat. Informationsaustausch bei Steuerdeals, Verbot von Profitverschieberei durch Unternehmen, Kampf gegen Briefkastenfirmen und Schließen von Schlupflöchern. Doch ausgerechnet diejenigen, die in den Panama Papers eine Hauptrolle spielen, wurden bisher nicht ins Visier genommen, die Vermittler von Steuerdeals, also Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte oder Banker.
Without the help, international tax avoidance simply could not happen.
Ohne deren Hilfe wäre internationale Steuervermeidung gar nicht möglich. Sie sind in vielen Fällen die Köpfe hinter komplexen, grenzüberschreitenden Steuermodellen. Das aber soll nun aufhören. Die EU-Kommission hat einen Regulierungsvorschlag gemacht, um den Helfern der Steuerflüchtlinge das Handwerk zu legen. In Zukunft soll jeder, der für einen Kunden ein grenzübergreifendes Steuersparmodell entwirft, dieses den Finanzbehörden melden. Innerhalb von 5 Tagen. Damit die EU-Mitgliedsländer frühzeitig bemerken, ob da gerade irgendwo ein Steuerschlupfloch genutzt oder eventuell sogar ein neues aufgerissen wird, illegalerweise. Die Finanzbehörden der EU-Länder sollen diese Informationen über eine gemeinsame Datenbank miteinander austauschen.
A kind of early warning system.
Als eine Art Frühwarnsystem, sagt Moscovici, um Steuerflucht zu stoppen, bevor sie beginnt. Wer sich nicht an die Regeln hält, der soll vom jeweils zuständigen nationalen Finanzamt bestraft werden, so Finanzkommissar Moscovici. Und ich erwarte, dass diese Strafen so ausfallen, dass sie abschrecken. Aber das entscheiden am Ende die Mitgliedstaaten selbst. Doch was, wenn, wie im Fall der Panama Papers, die Steuerfluchthelfer gar nicht in der EU, sondern tausende Kilometer weit weg in einer Steueroase sitzen, unerreichbar für die EU-Regularien? Ganz einfach, meint Moscovici.
In that case, the obligation to declare.
Dann muss eben derjenige, der sich so ein Steuersparmodell aufsetzen lässt, das Finanzamt selber darüber informieren. Und tut er es nicht, ist er verantwortlich. Das ist durch unseren Vorschlag abgedeckt, ganz klar.
The situation is covered by our proposal. Clearly.
Sprich, nicht nur die Steuerberater, sondern auch ihre Kunden sollen für den Kampf gegen Steuerflucht zwangsrekrutiert werden. Ab 1. Januar 2019 sollen die neuen Regeln gelten, sofern EU-Parlament und Mitgliedsländer zustimmen.
In Großbritannien ist es eine jahrhundertealte Tradition. Die Sitzungsperiode des Parlaments wird von einer Ansprache der Königin eröffnet. Bei dieser sogenannten Queen's Speech trägt die Monarchin aber nicht eigene Gedanken vor. Sie verliest nur wortwörtlich, was die Regierung ihr aufgeschrieben hat, nämlich deren Pläne für die nächsten Jahre. Im heutigen Fall war es Premierministerin Theresa May, die der Queen die Rede geschrieben hat. Über Mays Regierungsprogramm und den Auftritt der Queen berichtet aus London Jens-Peter Marquardt.
Die Queen fuhr diesmal im königlichen Bentley zum Parlament und nicht wie üblich in der goldenen Kutsche. Sie kam auch nicht in prunkvoller hermelinbesetzter Robe, sondern im kornblumenblauen Sommermantel. Auf ihrem Kopf ein blütenbesetzter Hut in gleicher Farbe und nicht wie sonst die schwere Krone, die diesmal mit einer eigenen Limousine ins Parlament gefahren wurde. An der Seite der Queen auch nicht Prinz Philipp, der mit einer Infektion im Krankenhaus liegt, vorsorglich, wie der Hof mitteilte. Stattdessen begleitete ihr Sohn Prinz Charles die Queen zur Eröffnung des Parlaments. Ansonsten aber die übliche jahrhundertealte Zeremonie. Der Black Rod holte die Unterhausabgeordneten hinüber ins Oberhaus, damit sie dort der Queen's Speech, dem Programm der Regierung ihrer Majestät, lauschen können. Wichtigstes Thema, der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU.
My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union.
Die Priorität ihrer Regierung sei es, die bestmögliche Vereinbarung zu erreichen, wenn das Land die Europäische Union verlasse. Die Gesetzgebung müsse sicherstellen, dass aus dem Brexit ein Erfolg werde und eine neue Einwanderungspolitik eingeführt werden könne, erklärte die Queen.
This will be complemented by legislation to ensure that the United Kingdom makes a success of Brexit, establishing new national policies on immigration.
Gemeint damit ist das Ende der Freizügigkeit für EU-Bürger in Großbritannien. Vor der Regierung ihrer Majestät liegt also eine Jahrhundertaufgabe. Sie geht aber geschwächt in die neue Legislaturperiode. Die Konservativen haben die Mehrheit im Unterhaus verloren. Premierministerin Theresa May versucht derzeit, die nordirischen Protestanten zu einem Tolerierungsabkommen zu bewegen. Doch die Verhandlungen stocken. Vorsorglich tauchten heute in der Regierungserklärung keine neuen sozialpolitischen Sparmaßnahmen auf, die von der DUP abgelehnt werden. Selbst wenn am Ende die nordirischen Protestanten der konservativen Minderheitsregierung bei wichtigen Abstimmungen zur Mehrheit verhelfen, Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn nannte diese Konstruktion eine Chaos-Koalition.
This is a government without a majority.
Das ist eine Regierung ohne Mehrheit, ohne ernsthaftes Programm, angeführt von einer Premierministerin, die ihre politische Autorität verloren hat und die sich schwer damit tut, ein Abkommen zu schmieden, um im Amt bleiben zu können.
Die Queen kündigte außerdem in der Regierungserklärung neue Antiterrormaßnahmen nach den jüngsten Anschlägen in London und Manchester an, sowie eine öffentliche Untersuchung des verheerenden Hochhausbrandes in London, bei dem in der vergangenen Woche mindestens 79 Menschen starben.
Es ist der Elan des Reformers, der Emmanuel Macron ins Präsidentenamt getragen hat. Viele Franzosen trauen ihm zu, dass er die Probleme anders und besser anpacken wird als seine Vorgänger. Aber nach dem Höhenflug der Parlamentswahlen, die Macrons Partei eine absolute Mehrheit brachten, ist der Präsident nun doch bei den Mühen der Ebene angekommen. Mehrere Minister, die fest für das neue Kabinett eingeplant waren, haben nun einen Rückzieher gemacht, und zwar nach Vorwürfen, die stark an frühere Zeiten erinnern. Es geht unter anderem um die Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern. Jetzt steht eine umfassende Regierungsumbildung an. Marcel Wagner in Paris, bevor wir auf das neue Kabinett schauen, zunächst noch ein Blick zurück. Welche Minister sind da von Bord gegangen und warum?
Ja, es sind durchaus wichtige Minister, vor allen Dingen die Minister, die dem Bündnispartner von Emmanuel Macron angehört haben. MoDem, eine Zentrumspartei, die zusammen mit ihm Wahlkampf gemacht haben. Vor allem deren Vorsitzender François Bayrou sollte eigentlich Justizminister werden und kann das eben jetzt nicht mehr, weil eben diese Bewegung MoDem dieses Problem der Scheinbeschäftigung am Hals hat. Es geht darum, dass sie wohl im EU-Parlament Mitarbeiter eigentlich für Parteiarbeit eingesetzt haben sollen. Und das sind gleich drei potenzielle Minister, die jetzt quasi nicht mehr zur Verfügung stehen, unter anderem für die zwei ganz wichtigen Ressorts, eben Justiz gerade gesagt, und auch Verteidigung. Das ist also schwer, da Ersatz zu finden.
Heute soll dann nun am Abend ein neues Kabinett vorgestellt werden. Was ist schon darüber bekannt?
Ja, im Moment ist überhaupt nichts bekannt und der Präsident und vor allem der Premierminister Edouard Philippe, die lassen sich hier Zeit. Vielleicht ist ihnen zu warm, über 35 Grad in Paris, denn eigentlich sollte um 18 Uhr das neue Kabinett vorgestellt werden. Aber im Moment sehen wir immer noch leere Bildschirme, also bis jetzt ist nichts passiert.
Drei Minister sind von Bord gegangen wegen Vorwürfen, die im Grunde auf Vetternwirtschaft hinauslaufen. Kratzt das am strahlenden Siegerimage, das Macron ja so wichtig ist?
Ja, für ihn ist natürlich gut, dass das nicht sein eigenes Lager ist, sondern sein Bündnispartner. Also nicht bei ihm in der République en Marche, seiner eigenen Bewegung, ist das passiert. Und das ist natürlich ganz wichtig, denn da kann er sich jetzt ein bisschen zurückziehen. Und das ist eigentlich auch genau das, was Emmanuel Macron im Moment macht. Er selbst nimmt überhaupt nicht Stellung dazu, ist überhaupt nicht aufgetaucht, sondern schaut sich das Ganze ein bisschen von Ferne an. Und im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, als sei er der neue Teflon-Präsident hier in Frankreich. Das scheint an ihm gar nicht haften zu bleiben. Also da macht er im Moment wohl vieles richtig.
Soweit Marcel Wagner live aus Paris. Ein europäischer Staatsakt für einen überzeugten Europäer. Als erster Politiker überhaupt soll der verstorbene Altkanzler Helmut Kohl so gewürdigt werden. Die Planungen werden immer konkreter. Bei der Trauerfeier in Straßburg am 1. Juli wird auch Kanzlerin Merkel sprechen. Einen nationalen Staatsakt wird es nicht geben, so wurde in Berlin bestätigt, und zwar offenbar auf Wunsch der Witwe Maike Kohl-Richter. Wenn Presseberichte stimmen, hat es um die Frage, wo getrauert wird und wer dabei reden soll, hinter den Kulissen ein erhebliches Gerangel gegeben. Aus Berlin berichtet Anja Günther.
Die Planungen des Trauerzeremoniells für den am vergangenen Freitag verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl waren offenbar nicht ganz einfach. Was zuallererst an der ungewohnten Form der geplanten offiziellen Trauerfeierlichkeiten liegt. Ein europäischer Trauerakt in Straßburg am 1. Juli und anschließend eine Totenmesse im Dom zu Speyer und kein nationaler Staatsakt. Diese Kombination ist auch für die Bundesregierung neu. Regierungssprecher Steffen Seibert.
Es ist eine zugegebenermaßen so noch nicht durchgeführte Form gefunden worden, aber mit Helmut Kohl ist auch ein Ehrenbürger Europas von uns gegangen und dem trägt der Trauerakt in Straßburg gebührend Rechnung.
Für den europäischen Staatsakt liegt nun auch eine Rednerliste vor. Geplant ist, dass neben Bundeskanzlerin Angela Merkel auch Frankreichs Staatschef Macron und der frühere US-Präsident Clinton sprechen werden. Von EU-Seite sind als Trauerredner die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments, Juncker und Tajani, sowie EU-Ratspräsident Tusk vorgesehen. Dies sei zwischen der Witwe Kohls, Maike Kohl-Richter, der französischen Regierung, den europäischen Institutionen und den zuständigen deutschen Stellen so abgestimmt, teilte Johannes Dimroth, Sprecher des Bundesinnenministeriums, mit. Sein Eindruck sei,
dass alle Beteiligten von dem Geiste getrieben sind, den großen Verdiensten Helmut Kohls ein würdiges Gedenken zu ermöglichen.
Spekuliert wird darüber, wie angemessen würdig über die Frage diskutiert worden ist, welche Personen beim europäischen Trauerakt für Helmut Kohl reden dürfen. Nach Informationen von Spiegel Online soll Maike Kohl-Richter zunächst dagegen gewesen sein, dass Kanzlerin Merkel zu den Rednern zählt. Stattdessen soll Kohl-Richter, schreibt Spiegel Online, als einen Redner den umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der enge Beziehungen zu Helmut Kohl gepflegt hatte, ins Gespräch gebracht haben. Diese Gerüchte kommentierte Regierungssprecher Steffen Seibert knapp.
Ich kann doch hier nicht für die Trauerfamilie sprechen. Ich kann sagen, dass die Bundeskanzlerin als Rednerin in Straßburg eine aktive Rolle spielen wird und die anderen Redner entsprechen der internationalen, außenpolitischen, europapolitischen Bedeutung des Altbundeskanzlers.
Um das Vermächtnis Kohls soll sich eine staatliche Gedenkstiftung des Bundes kümmern. Die Bundesregierung unterstützt eine solche Idee und würde darüber mit den Erben sprechen. Die gesetzgeberische Initiative, eine solche Stiftung zu gründen, müsste allerdings vom Deutschen Bundestag ausgehen.
Dass Kinder schwimmen lernen, war früher mehr oder weniger selbstverständlich. Dafür sorgten entweder die Eltern oder die Schule mit regelmäßigem Schwimmunterricht. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mindestens jeder zweite Grundschüler in Deutschland kann nicht richtig schwimmen, sagt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Und bei der Suche nach den Gründen ist man schnell bei den Kommunen und ihren klammen Kassen. Viele Bäder werden geschlossen, andere werden privatisiert. Und verlangen dann Eintrittspreise, die sich nicht viele mehr leisten können. Über das Problem hat heute der Bundestag debattiert. Jennifer Lange berichtet.
Deutschland werde zum Nichtschwimmerland, sagt André Hahn von den Linken, die dazu heute eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt hatten.
In den 60er Jahren hatte fast jede größere Kommune ein eigenes Schwimmbad. Auch durch besondere staatliche Förderprogramme. Zuletzt waren aufgrund unzureichender Finanzausstattung immer weniger Städte in der Lage, ihre Bäder zu sanieren. Jedes Jahr werden etwa 100 Bäder in Deutschland geschlossen.
Und dazu sein Parteikollege Jan Korte.
Hier geht es wirklich konkret um Sicherheit, dass nämlich Kinder nicht ertrinken.
Nur noch jedes dritte Kind lernt in der Schule schwimmen. Dabei haben die Schulen den gesetzlichen Auftrag, den Schülern Schwimmen beizubringen. Warum das immer schwieriger wird, erklärt Özkan Mutlu, Sprecher für Sportpolitik von Bündnis 90 Die Grünen.
Immer mehr Schwimmhallen werden umgewandelt und privatisiert zu Spaßbädern. Somit haben Schulen sowie Schwimm- und Rettungsvereine immer größere Schwierigkeiten, überhaupt Wasserzeiten für den Schwimmunterricht zu bekommen. In ländlichen Regionen führt das sogar zu noch größeren Problemen. Die nächste Schwimmhalle ist so weit weg, dass die Sportstunde vorbei ist, bis die Schülerinnen und Schüler überhaupt dort ankommen.
Jede vierte Grundschule hat keinen Zugang zu einem Schwimmbad. Und gerade Kinder aus einkommensschwachen Familien würden daher immer seltener schwimmen lernen, weil die Eltern sich den privaten Schwimmkurs nicht leisten können. Das Thema sei wichtig, sagt Frank Steffel von der CDU.
Man kann die Frage, ob ein Mensch in jungen Jahren schwimmen lernt oder nicht, eben nicht mit der Frage vergleichen, ob er Fußball, Volleyball oder Hockey lernt.
weil nicht schwimmen zu können schnell lebensgefährlich wird. Aber dennoch gehöre das Thema nicht in den Bundestag, sagt Steffel. Die Verantwortung für die Bäder haben die Länder und Kommunen.
Und da sollten wir auch anmahnen, dass sie wahrgenommen wird. Wir diskutieren darüber, aber schuld ist nicht die Bundesregierung, sondern schuld sind, wenn überhaupt, Länder und Kommunen. Und alle gemeinsam sollten wir dafür sorgen, dass kein Kind in Deutschland stirbt, weil es nicht schwimmen kann.
Die Opposition fordert, die hohen Steuereinnahmen des Bundes stärker in die Länder fließen zu lassen. Helfen kann das gerade beschlossene kommunale Investitionsprogramm der Bundesregierung. Das erlaubt dem Bund, die Länder bei schulischen Infrastrukturprojekten finanziell zu unterstützen. Also auch beim Bau von Schwimmbädern. Das könnte sich nicht nur für Kinder lohnen, sondern auch für Erwachsene. Denn laut DLRG ist jeder vierte Erwachsene in Deutschland ein Nichtschwimmer oder ein schlechter Schwimmer.
Welchen Anteil hatten deutsche Behörden am Abgasskandal? Hat etwa das Kraftfahrtbundesamt weggeschaut, wenn Untersuchungen auf geschönte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen hinwiesen? Solche Fragen sollte ein Untersuchungsausschuss des Bundestages klären. Morgen wird er seinen Abschlussbericht vorlegen. Doch weil die Opposition von Linken und Grünen glaubt, dass diese Bilanz der Ausschussmehrheit zu unkritisch ausfällt, hat sie sich heute schon zu Wort gemeldet. Thorsten Huhn mit den Einzelheiten.
Vom größten Industrieskandal der letzten Jahre und von organisierten Staatsversagen spricht die Opposition von Linken und Grünen in ihren Bilanzen zum Abschluss des Abgasuntersuchungsausschusses. Wegen des erhöhten Stickoxidausstoßes habe es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mindestens 10.000 vorzeitige Todesfälle gegeben, erklärte der Obmann der Linken im Ausschuss Herbert Behrens. Bundesministerien trügen erhebliche Verantwortung, weil sie keine Kontrolle ausgeübt hätten. Der Grünen-Obmann im Ausschuss Oliver Krischer wies darauf hin, dass es lange bekannt war, dass die tatsächlichen Emissionen der Autos viel höher waren als erlaubt.
Man muss einfach feststellen, dass Auseinanderfallen von Real- und Prüfstandsemissionen das grundsätzliche Problem ist innerhalb der Bundesregierung seit mindestens 10 Jahren bekannt. Das Verkehrsministerium, das Kraftfahrtbundesamt, alle Behörden haben am Ende diese Hinweise ignoriert.
Linke und Grüne forderten eine unabhängige Institution für die Überprüfung der Abgaswerte der Autos. Sie kritisierten darüber hinaus den großen Einfluss der Autoindustrie in den Ministerien.
Wer einen neuen Kühlschrank oder einen Wäschetrockner kauft, der achtet in der Regel auf die Herstellerangaben zum Energieverbrauch. Sparsamkeit bei den Kilowattstunden ist durchaus ein Kaufargument. Doch hinter diesen Zahlen muss man wohl ein dickes Fragezeichen machen. Eine Studie mehrerer europäischer Umweltschutzverbände kommt zu dem Ergebnis, dass viele Elektrogeräte unter Realbedingungen wesentlich mehr Strom verbrauchen als versprochen. Ulrich Zissler mit den Einzelheiten.
Fernseher, Kühlschränke und Geschirrspüler, sie alle sind offenbar wesentlich energiehungriger, als die Verbraucher annehmen können. Zumindest, wenn sie sich im Geschäft auf die Herstellerangaben und Energielabels verlassen. Die Elektrogeräte verbrauchen nach Angaben der europäischen Umweltschützer bis zu 30% mehr Energie als angegeben, in einem Fall sogar mehr als das Doppelte. Schuld an diesen Unterschieden seien unter anderem technisch veraltete Tests, sagt Axel Neisser von der Stiftung Warentest. Häufig fehle ihnen auch der Bezug zur Realität.
Um ein Beispiel zu nennen aus der Welt der Kühlschränke, dort ist es so, dass der Schrank runtergekühlt wird und während der Bestimmung des Energieverbrauchs nicht einmal geöffnet. Das ist natürlich nicht das, was Sie zu Hause mit dem Kühlschrank tun, sondern Sie öffnen den natürlich. Und das kostet zusätzliche Energie und die wird nicht berücksichtigt.
Die Studie der Umweltschutzorganisation, darunter CLESP, ECOS und Top 10, verweist noch auf ein anderes Beispiel. So sei etwa die 10-minütige Videosequenz, mit der der Stromverbrauch von Fernsehern getestet werde, schon 10 Jahre alt, entstanden in einer Zeit, in der es den hochauflösenden Standard Ultra HD noch gar nicht gab. Doch der benötigt mehr Energie als die normale HD-Auflösung. Eigentlich sei der Test daher für moderne Geräte gar nicht mehr geeignet.
Soweit der Bericht von Ulrich Zissler und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.